Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
In 8 Jahren, seitdem die Reise Inselkrimi mit dem Ermittlerpaar Stefan Rieder und Ole Damp erschienen ist, habe ich schon ungefähr 10 Menschen literarisch um die Ecke bringen lassen. Es sind aber alle Morde aufgeklärt worden, das sollte uns beruhigen. Es ist auch ein ständiger Streit zwischen mir und meinem Lektor, der meint, auf Hiddensee kann es nicht so viele Morde geben. Ich muss ihn dann vom Gegenteil überzeugen durch meine Krimis. Bisher ist mir das gelungen, sonst würden sie ja nicht erscheinen. Es gab übrigens wirklich mal einen Mord auf Hiddensee, und zwar in den 60er Jahren, wurde eine junge Frau am Klausner umgebracht. Und damals handelte man sehr schnell, es ging schneller als in meinen Büchern. Innerhalb von einem Tag war der Mörder gefunden und auch gestellt. Aber man sollte wirklich nicht glauben, dass das Verbrechen da oben keinen Urlaub macht. Denn 2014 gab es folgende Schlagzeile in der Ostsee-Zeitung. Hiddensee-Sheriff, Bankraub beim Abendsport aufgeklärt. Ging aber nur um eine Gartenbank, die gestohlen worden ist. Ich darf Sie jetzt kurz in der nächsten halben Stunde in das neue Buch einführen, Schwarzer Peter. Nachdem wir schon einen Kunstexperten gestorben ist, der Pfarrer, der Bauunternehmer, ein Hotelier, geht es diesmal um die Inselmaler und die Kunstsammler auf der Insel Hiddensee. Also, und der Hintergrund ist ein bisschen der Hiddenseer Künstlerinnenbund. Bestimmt, wenn hier Hiddensee-Fans dabei sind, kennen Sie bestimmt Elisabeth Büchsel und wissen auch, dass es das Henny-Lehmann-Haus gibt. Henny Lehmann hat zwischen 1920 und 1922 diesen Hiddenseer Künstlerinnenbund gegründet, und ich wollte auch mit diesem Krimi, diesem Hiddenseer Künstlerinnenbund und vor allem den Malerinnen, die nicht so bekannt sind, also wie Henny Lehmann, Käthe Löwenthal, Katharina Bamberg, Julie Wolfthorn, auch ein bisschen eine kleine Erinnerung schenken. Schwarzer Peter, der letzte Fall für Rieder und Damp. Tja, meinte Malte Fittkau, er hob mit der rechten Hand kurz seine Schiffermütze, kratzte sich die Stirn und setzte seine Kopfbedeckung wieder auf. Gemeinsam mit Stefan Rieder stand er vor der Wiese um das kleine Kapitänshaus im Wiesenweg in Fitte. Das Häuschen war Rieders Bleibe auf Hiddensee. Seit Oktober hatte er dort nicht mehr gewohnt und auch nicht mehr den Rasen gemäht. Die Wiese bot ein gemischtes Bild. Da waren die abgestorbenen dunklen Halme der Rasenpflanzen vom letzten Jahr. Dazwischen sprießten Löwenzahn, Gänseblümchen und Wiesennelken. Vor den Kirschbäumen an der Grenze zu Maltes Grundstück standen die Brennnesseln hüfthoch. Die Heckenrose am Zaun zum Wiesenweg hatte sich mit zahlreichen Schößlingen auf der Fläche vermehrt. Bis zu seinem Haus war Rieder noch gar nicht vorgedrungen. Er hatte nur aus dem Schuppen den kleinen Rasenmäher geholt und war sofort gescheitert. Das Gerät hatte nach 1 Meter den Betrieb eingestellt, unfähig, den Wiesenwald zu stutzen. »Vielleicht geht's mit einer Sense«, schlug Rieder vor. »Hast du schon mal gesenst?«, fragte Malte zurück, ohne Rieder dabei anzusehen. Rieder schüttelte den Kopf. »Aber wieso kann...« »Dann lass mal.« »Aber wieso? So schwer kann doch Sense nicht sein.« Rieder deutete mit einem Hüftschwung und angewinkelten Armen die entsprechende Bewegung an. Nun drehte sich Malte um und sah Rieder an, als sei er nicht ganz bei Trost. »Hast du eine Sense?«
»Hab ich, kriegst du aber nicht. Das wär Mord.«
»Versteh ich nicht.
Du hackst dir damit die Beine ab und keiner ist hier auf der Insel, der sie dir wieder annäht. Sensen fällt aus.«
Die beiden Männer starrten wiederum stumm auf die Wiese. Dann strich sich Malte über das Kinn. »Am besten, du holst mal 3 grüne Lappen von der Bank, gehst zu den Jungs vom Deichbau, hängst dein Gartentor auf und dann fahren sie hier mit ihrem Mäher 3-mal drüber und fertig.«
Rieder war geschockt. »300 €?
»Ja, so sind die Preise. Aber die sollen ja nicht den neuen Garten Eden anlegen, die sollen den Rasen mähen. Dafür kann ich in Berlin...«
»Bist aber nicht in Berlin. Ich sage nur Insellage.«
Das war das Zauberwort auf Hiddensee. Brauchte die Post vom Festland mehr als 1 Woche, gab es keine Internetverbindung und waren Handwerkerleistungen doppelt so teuer wie auf Rügen. Immer gab es nur eine Antwort: Insellage. Hiddensee schien einsam mitten in einem großen, breiten Ozean zu treiben, fern von anderen Gestaden. Dabei war die Insel an der engsten Stelle des Boddens gerade mal ein paar hundert Meter von Rügen entfernt. Die Fähre von Schabrode brauchte bis Fitte eine Dreiviertelstunde. Mit dem Wassertaxi dauerte es je nach Laune des Kapitäns 15, höchstens 20 Minuten. Rieder wollte nicht sofort nachgeben. 300 ist mir zu viel.
Du kannst doch bei den Hausverwaltungen nachfragen.
Stimmt, gute Idee. Kommst du auch nicht billiger davon. Und wartest ewig auf einen Termin. Die müssen jetzt alle ihre Buden auf Vordermann bringen. Da stehst du ganz hinten in der Reihe. Vergiss es.
Beide versanken wieder in Schweigen. Rieder überlebte, dem Rasenmäher eine zweite Chance zu geben. Da klingelte sein Telefon. Er zog es aus der Hosentasche. Revierleiter Damp. Rieder stutzte kurz. Eigentlich sollte sein Kollege auf einer Beerdigung auf dem Friedhof im Kloster sein. Irgend so ein Inselpromi wurde dort beigesetzt. Es hatten sich eine Menge wichtiger Menschen von Rügen und Stralsund angesagt. Gemunkelt wurde, dass sogar der Wirtschaftsminister kommen würde. Der Tote war wohl der größte Unternehmer in der Region gewesen. Rieder hatte es nicht interessiert, denn Damp hatte die Sache gleich an sich gezogen. Rieder drückte auf die Hörertaste. Noch bevor er sich melden konnte, hörte er Damps atemlose Stimme.
»Können Sie mal schnell hierher kommen? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Das ist hier völlig vertrackt.«
Rieder staunte. Seit er wieder auf der Insel war, hatte Damp noch nie so viele Worte mit ihm gewechselt.
»Was ist denn passiert?«, fragte Rieder seinen Kollegen.
»Ich kann das jetzt nicht erklären,«
wisperte Damp ins Telefon.
»Ich kann ja nicht so laut reden.«
»Sind Sie noch bei der Beerdigung?«
»Nein, ich bin in Gildes Villa, oben auf dem Schwedenhagen. Kommen Sie dahin.«
Noch bevor Rieder antworten konnte, hatte Damp das Gespräch beendet. Er starrte auf das Display, dann schaute er Malte an, der ihn neugierig ansah. Malte war als Inselfunk an Informationen jeglicher Art immer interessiert.
»Irgendwas muss bei der Beerdigung von diesem...«
Rieder war schon wieder der Name entfallen.
»Gilde?«
half ihm Malte aus und schlug sich zugleich mit der flachen Hand auf die Stirn.
»Mensch, zu der Beerdigung wollte ich eigentlich hin. Hoffentlich schaffe ich es noch zum Leichenschmaus im Hittim.«
»Wer war denn dieser Gilde?«
»Mensch, Rieder, wie lange bist du denn jetzt hier auf der Insel? Schon mal was von Gildemeyers Backmischung gehört oder Gildemeisters Suppen?«
»Ja schon, klar kannte er die bunten Packungen. Manchmal hat er sich eine von den Tütensuppen der Firma Gildemeister gekocht, typisches Singleessen.
Und der Gilde wohnte hier auf der Insel?«
»Ja klar, er hatte ein Haus im Kloster,« antwortete Malte, als sei es das Selbstverständlichste der Welt, dass sich die Reichen und Schönen auf Hitten sehe, niederließen.
»Ich soll zu Gildes Villa kommen, zum Schwedenhagen. Wo ist das denn nun wieder?«
»Na, neben dem alten Institut der Universität Greifswald, ein bisschen versteckt im Wald, aber mit einem super Blick auf den Bodden.« Malte machte sich auf den Weg, dann tippte er mit zwei Fingern an seine Schiffermütze und machte auf der Schiffermütze. Dann blieb er noch einmal stehen.
»Und die Wiese?«
Rieder zuckte mit den Schultern.
»Ich denk noch mal drüber nach.«
Damp wartete schon auf ihn. »Gut, dass Sie da sind. Ich weiß mir echt nicht zu helfen.« Rieder war verblüfft von Damps Aufzug. Seine Uniform war nagelneu. Bisher hatte sich sein Kollege nicht vom althergebrachten Polizeigrün trennen wollen. Nun aber trug er das neue Dunkelblau. Die Hose hatte eine scharfe Bügelfalte. Die Uniformjacke saß wie angegossen. Damp hatte in der letzten Zeit ziemlich an Gewicht verloren, brachte aber sicherlich noch einiges an Übergewicht auf die Waage. Seine alten Sachen hatte man den Gewichtsverlust angesehen. In diesem neuen Aufzug wirkte der Revierleiter mit seinen 1,90 Körpergröße wie ein stattlicher Mann, wie eine Autorität. Rieder kam sich dagegen ein wenig schäbig vor. Abgewetzte Jeans, Wanderschuhe, Fieldjacket und dazu ein ausgeblichenes rotes Basecap mit dem Logo der Insel.
»Sie haben sich ganz schön in Schale geschmissen.«
Damp stutzte kurz, schaute unsicher an sich herunter.
»Na, ich brauchte eben mal neue Klamotten.
Aber das tut jetzt nichts zur Sache. Da oben sitzen die Witwe und der Sohn des Toten, die sind auf der Beerdigung völlig ausgetickt.«
Damp deutete mit dem Kopf an, dass sie etwas vom Haus weggehen sollten, um nicht gehört zu werden.
»Erst ging alles gut in der Kirche, der Pfarrer noch ein paar Worte und dann eine Insel aus Stralsund, der was über Gilde und seine Firma sagte. Dann liefen alle zum Grab. Aber als der Sohn dann die Erde ins Grab werfen wollte, da rastete die Frau völlig aus.«
Damp blickte sich kurz um, bevor er weitersprach.
»Was er sich trauen würde, er hätte seinen Vater ins Grab gebracht und sei für seinen Tod verantwortlich.«
Der Sohn giftete zurück. »Sie hätte ihren Mann verrecken lassen, um endlich an sein Geld zu kommen.«
Damp zog Rieder noch ein wenig weiter vom Haus weg.
»Wenn ich nicht dazwischen gegangen wäre, hätten die sich in die Haare bekommen. Ich habe sie dann hierher gebracht.«
»Und die anderen Trauergäste?«
»Um die kümmern sich Förster. Die sind wahrscheinlich noch beim Leichenschmaus im Hotel Hittim im Kloster.«
Thomas Förster war der Bürgermeister der Insel Hittensee. Damp machte eine kurze Pause.
»Die waren alle total geschockt.
Und nun?«
»Ja, was denn nun?
Was soll ich denn nun hier?«
Vielleicht reden Sie mal mit den beiden. Sie kennen sich doch bestimmt als Berliner mit solchen Sachen aus.
Wieders Begeisterung hielt sich in Grenzen. Wahrscheinlich war es nicht mehr als der übliche Knatsch zwischen den Erben. Na gut, gehen wir mal rein. Sie betraten die Eingangshalle. Rieder blieb mit offenem Mund stehen. Er konnte es nicht fassen, was er erblickte. Alle vier Wände waren eng behängt mit Gemälden, Aquarellen und Zeichnungen. Aber alle Bilder hatten nur ein Thema, Hiddensee.
Rieder drehte sich im Kreis. Was ist das hier? Das Inselmuseum?
Sein Kollege schien nicht so beeindruckt. Sind halt Bilder.
Aber das ist ja einmalig, staunte Rieder weiter. Er trat an das ein oder andere Bild näher heran.
Können wir jetzt endlich? Meldete sich Damp ungeduldig.
Rieder folgte ihm auf der Treppe nach oben. Dort führte eine Doppeltür in einen Salon. Auch hier waren die Wände mit Bildern dekoriert. Es handelte sich um Porträts, wahrscheinlich wichtiger Persönlichkeiten der Vergangenheit. Sie schauten bedeutungsschwanger in den Raum. Dem Eingang gegenüber war eine große Glastür und Rieder war fasziniert von dem weiten Blick über die Insel, den Bodden und die Ostsee. Als er sich davon losriss, nahm er die beiden Personen wahr. Eine junge Frau und ein rauhaariger Mann saßen sich auf zwei großen Sofas gegenüber. Er, schätzungsweise Mitte 50, trug einen dunkelgrauen Doppelreiher. Der Anzug war sicher nicht von der Stange, aber auch nicht mehr der neueste Schick. Dazu Budapester Schuhe. Der strenge Ausdruck seines kantigen Gesichts wurde durch eine schwarz gerahmte Brille verstärkt. Die Frau war höchstens Mitte 30. Das kurze Kleid passte eher in eine Bar als auf eine Beerdigung. Ihre schlanken Beine waren bestimmt nicht von der Hiddensee Frühlingssonne gebräunt. Die Füße steckten in hochhackigen schwarzen Pumps. Beide schauten gelangweilt aneinander vorbei. Der Mann musste wahrscheinlich Gildes Sohn sein und die Frau dessen Gattin, wie man es in solchen Kreisen nannte. Rieder verbeugte sich ein wenig vor der Frau, streckte ihr dann die Hand entgegen und sagte leise, herzliches Beileid zum Tod ihres Schwiegervaters. Die Augen der Frau blitzten. Damm stieß ihn in die Seite und zischte, Mensch, das ist die Witwe! Rieder stutzte. Seine Hand schwebte immer noch in der Luft. Er zog sie zurück. Oh, Entschuldigung, stammelte er. Ich wusste nicht, hatte ihm Damm nicht erzählt, Gilde sei schon weit über 90 gewesen?
Schon gut, antwortete die Frau angespannt. Ich bin Martina Gilde, die Ehefrau von Werner Gilde. Und wer sind Sie?
Hauptkommissar Rieder, mein Kollege Damp hat mich hergebeten. Dann wandte er sich an den Mann gegenüber. Dann sind Sie ganz recht, Richard Schlick, der Sohn des Toten, antwortete der Mann streng. Rieder stutzte wieder. Warum trug er nicht den Nachnamen des Vaters? Der alte Stiefsohn und die junge Stiefmutter? Damp hätte ihn ruhig auf diese Familienverhältnisse vorbereiten können. Offenbar hatte Schlick seine Verwunderung bemerkt. Er zog eine Visitenkarte aus der Brusttasche und reichte sie Rieder. Ich bin der Adoptivsohn von Werner Gilde. Nach einer Kunstpause setzte er in Zug und der Geschäftsführer der Gildemeister Nahrungsmittel GmbH. Aber nicht mehr lange, blaffte die junge Witwe. Schlick gab keine Antwort, sondern schüttelte nur entnervt den Kopf. Mein Kollege hat mich hergebeten, um einen Sachverhalt zu klären. Weiter kam er nicht. Einen Sachverhalt? Dieser Mann, schrie die Frau hysterisch und richtete ihren ausgestreckten Zeigefinger auf ihr gegenüber. Dieser Mann hat Werner getötet, ermordet. Schwachsinn. Du hast ihn ins Grab gebracht mit deiner Gier. Ich hab ihn gepflegt. Gepflegt, dass ich nicht lache. Gepflegt hast du vielleicht deine Fingernägel. Nichts hast du für ihn getan. Du hast ihn die notwendige medizinische Pflege verweigert. Hast ihn verhungern, verdursten lassen. Dafür habe ich Beweise. Die Frau beugte sich vor und giftete zurück. Die möchte ich sehen. Ja, das wirst du auch. Moment, fuhr Rieder dazwischen mit lauter Stimme. Die beide verstummten und starrten ihn an. Könnten wir uns vielleicht alle ein wenig zurücknehmen? Sohn und Witwe lehnten sich zurück, verschränkten die Arme vor der Brust und starrten sich hasserfüllt an. Rieder sah sich um, holte sich einen Stuhl und setzte sich wie ein Schiedsrichter zwischen die beiden. Damp stellte sich hinter ihn. Schweißtropfen hatten sich auf seiner Stirn gebildet. Rieder holte aus seiner Brusttasche seiner Jacke einen Block und einen Stift. Er klickte die Miene des Kugelschreibers raus. Wenn ich meinen Kollegen Damp richtig verstanden habe, wollen Sie beide oder beziehungsweise haben Sie beide Zweifel am natürlichen Tod von Werner Gilde? Ist das richtig? Martina Gilde und Richard Schlick nickten jeweils kurz. Dann machen also beide eine Anzeige jeweils gegen den anderen auf gewaltsamen Tod von Werner Gilde. Und Rieder und Damp denken, naja, die Sache kann man so ein bisschen im Sande verlaufen lassen, aber wir machen ein bisschen Dienst nach Vorschrift. Dann telefonieren sie mit dem Polizeidirektor in Stralsund und dem Staatsanwalt. Die sind ein bisschen vorsichtiger und sagen, also lasst das mal nicht so, nehmt das nicht auf die leichte Schulter. Und deswegen geht jetzt Rieder auf den Friedhof, um eigentlich zu verhindern, dass die Leiche von Werner Gilde eingebuddelt wird. Gildes Grab befand sich im vorderen Teil des Inselfriedhofs. Dort waren die Ruhestätten der Hittenseer Prominenz aus vergangenen Tagen. Gegenüber war das schlichte Holzkreuz für den früheren Inselpfarrer Arnold Gustavs, der über ein halbes Jahrhundert Seelsorger der Insulaner gewesen war. Ein paar Gräber neben Gilde hatte die Tänzerin Gret Palucka ihre letzte Ruhe gefunden. Auf dem schlichten Stein lagen Kiesel der Erinnerung. Neben Gildes Grabhügel türmten sich auf einem kleinen Wagen die Kränze und Gestecke. Rieder entzifferte die Texte an den Schleifen. Nicht nur für Witwe und Sohn sollte Werner Gilde unvergessen bleiben, sondern auch für die Geschäftsführung der Gildemeister Holding, den Personalrat, die Abteilung Gildemeister Back, die Abteilung Meister Gildemeister Suppen. Auch der Unternehmerverband und die Insel Hittensee gaben mit großen Gebinden das letzte Geleit. Dazu kamen viele Sträuße, Kunstwald versuchte zieren, der Friedhofsgärtner alles so und um das Grab zu platzieren, dass auch keine Schrift verdeckt war. Vielleicht ist das vertane Liebesmüh, unterbrach Rieder die Arbeit des Friedhofsgärtners. Zion hielt inne. Ist nicht wahr, oder? Er richtete sich auf und sah Rieder an. Die Angehörigen gönnen dem Tod noch nicht seine letzte Ruhe, erklärte der Polizist. Ja, habe ich schon mitbekommen, erwiderte Zion und klopfte sich den Dreck von der Jeans. So ein Theater am offenen Grab habe ich auch noch nie erlebt, sonst krachen alle sich erst beim Leichenschmaus. Zion schüttelte den Kopf. Wenn es dicke kommt, musst du ihn wieder ausbuddeln. Zion starrte kurz auf das Grab, zuckte dann mit den Schultern. Mir egal, wird ja wohl bezahlt. Ein alter Mann mit blauer Schifferjacke und in einer weißen Kapitänsmütze kam aus dem hinteren Teil des Inselfriedhofs. Er stützte sich auf einen Krückstock, schritt vorsichtig voran, um auf dem schmalen Weg nicht zu stürzen. Rieder trat zur Seite, um Platz zu machen. Tag, Björn, wie geht's? Warst du wieder bei deinem Grab? Sprach ihn Zion an. Der Mann blieb stehen. Ja, schöne Blumen hast du hingestellt, danke. Keine Ursache. Mit der Krücke zeigte der Alte auf das frische Grab. Und da liegt nun der Gilde? Jo, heute begraben. Wurde auch Zeit. Rieder blickte den alten Mann verwundert an. Entschuldigung, wie meinen Sie das? Wurde auch Zeit. Der Mann musterte den Mann. Sein Blick war dabei ein wenig verwirrt. Zion trat zu ihm. Björn, das ist Kommissar Rieder von der Polizei. Polizei? Der Mann schüttelte den Kopf. Ihr kommt zu spät, viel zu spät. Dann setzte er seinen Weg fort, ohne ein weiteres Wort. Wer ist das eigentlich? Gesehen habe ich ihn ja schon öfters im Kloster. Björn Just, erklärte Zion, kommt jeden Mittwoch und Samstag von Stralsund hierher. Er besucht das Grab für den unbekannten Seemann. Es liegt im oberen Teil des Friedhofs, auf dem blauen Berg. Da sitzt er dann auf der kleinen Bank daneben ein paar Stunden und starrt auf den Stein. Früher hat er immer selbst Blumen mitgebracht, aber er hat's nicht so dicke. Nun stelle ich ihm immer einen frischen Strauß hin. Von Stralsund jeden Mittwoch und Samstag? Zion nickte. Selbst im Winter, solange die Schiffe fahren. Und was will er an dem Grab? Keine Ahnung. Angeblich weiß ja keiner, wer da liegt. Nach ein paar Jahren auf der Insel würde ich sagen, alle Hittenseer wissen es, aber keiner will es sagen. Und Björn? Der weiß es sicher auch. Aber sobald man ihn fragt, schweigt er. Selbst das Meer hat mehr zu erzählen als Björn. Das macht Rieder schon ein bisschen stutzig. Und dann passiert Folgendes, dass auch der beste Freund von Herrn Gilde leider nicht überlebt. Und am nächsten Morgen tot am Strand liegt. Und zwar südlich von Norderende am Schwarzen Peter. Gudrun Witt stand mit verschränkten Armen mitten auf dem Deich. Um sich vor dem Wind zu schützen, hatte sie die Kapuze ihrer Wetterjacke über den Kopf gestülpt. Rieder erkannte in der kleinstämmigen Frau die Köchin aus dem Strandcafé. Sie war berühmt für ihren gebratenen Dorsch und ihre Matjesfilets. Selbst Insulaner, die selten in ein Restaurant gingen, waren extra wegen Gudrusens Kochküssen ins Strandcafé gekommen. In einer Zeit auf der Insel hatte Rieder fast alle Gaststätten auf der Insel mit Charlotte getestet, der Wirtin vom Strandcafé, die damals seine Freundin war. Sie nannte das Feindbeobachtung. Danach hatte sie mit Gudrun beraten, mit welchen Gerichten man der Konkurrenz Paroli bieten konnte. Guten Tag, Gudrun, begrüßte Rieder die Frau. Lange nicht gesehen. Gudrun erwiderte den Gruß nicht. Wird Zeit, dass er kommt. Ich friere vor Kälte. Dann deutete sie mit dem Kopf auf zur Bottenseite. Da liegt er. Die beiden Polizisten blickten nach unten. Möselbeck kam dazu. Es waren nur die Füße des Toten zu sehen. Sonst war der Körper mit einer schmutzig-weißen Plastikplane zugedeckt. Neben der Leiche lehnte ein Fahrrad am Fuße des Deichs. Etwas weiter weg war eine Stiffelei aufgestellt, daneben ein Holzkasten. Dahinter befand sich ein Fahrradanhänger mit einer Abdeckung. »Ich hole mal den Einsatzkorps«, erklärte Rieder und ging zum Heck des Streifenwagens. Als er zurückkam, fragte er Damp, »Wollen wir nach unten gehen?« Doch Damp schüttelte den Kopf, offenbar immer noch wütend über Rieder. »Ich bleibe hier oben und schaue mich mal um. Außerdem muss ich auch mit Frau Witt reden.« Rieder machte ein paar Fotos von der abgedeckten Leiche und der Umgebung. Die Steine des Bollwerks waren mit einer leichten Teerschicht überzogen. Was Rieder wunderte, dass auf der Staffelei kein Bild stand. In der Holzkiste befanden sich Pinsel, Farben, ein gefülltes Wasserglas, Farbpaletten. Rieder stellte sich vor die Staffelei und hielt nach einem Motiv Ausschau. Was kann man hier malen wollen? Was ist das Motiv für einen Maler? Auch Möselbeck, der Inselarzt, schaute sich um. Schabrode ist definitiv zu weit weg. Der Arzt deutete über den Bodden nach Rügen zu dem kleinen Dorf, von dem die Fähre nach Hittensee ablegten. Da sieht man ja kaum den Kirchturm. Und das Schild, Schilf ist ja nun auch nicht besonders attraktiv, von dem alten Deich mal hier ganz zu schweigen. Dann hoben sie vorsichtig die Plane nach oben, um keine Spuren auf dem Körper des Toten zu verwischen. »Das ist ja der olle Kempe«, rief Möselbeck aus. Jetzt erkannte auch Rieder den Toten. »Ich habe ihn gestern noch gesehen nach dem Leichenschmaus für Gilde. Im Kloster am Hittim, da war er noch ganz munter.« Als er sich den Toten näher anschaute, erinnerte sich Rieder, dass er Kempe früher öfter im Strandcafé gesehen hatte. »Ich glaube, der hat immer mal bei Charlotte an der Theke gesessen, mit Bier und Korn.« Möselbeck nickte. »Das kann ich mir vorstellen, er war kein Kostverächter, wenn es ums Trinken ging. Seine Leber fand das nicht so gut, sein Herz auch nicht. Typische Künstlerkrankheit. Na, er war ja auch schon über 80. Vielleicht war es einfach zu viel für ihn. Erst trinken, dann mit dem Rad hier runter. Da kann das Herz schnell schlapp machen. Hier hängen ja auch nicht wie in Berlin an jeder Ecke Defibrillatoren.« Rieder machte noch ein paar Aufnahmen. Die Gesichtszüge des Toten wirkten entspannt, als sei er friedlich eingeschlafen. Also ein ganz natürlicher Tod? Mal sehen. Die Leichenstarre ist schon ausgeprägt, verkündete der Arzt. Wenn die kalte Nacht berücksichtigt, so ist er 12, vielleicht 14 Stunden tot. Möselbeck schaute auf die Uhr, es war jetzt kurz nach 10. Ich würde den Todeszeitpunkt auf gestern Abend zwischen 20 und 22 Uhr eingrenzen. Da war es doch dunkel. Wie soll er ohne Tageslicht noch gemalt haben, wunderte sich Rieder. Möselbeck öffnete die Kleidung des Toten, um nach Wunden zu suchen. Als er Kempes Kopf anhob, stutzte er. Darunter hatte sich eine kleine Blutlache gebildet. Sehen Sie mal. Rieder kniete sich neben den Arzt. Möselbeck war schon dabei, den Kopf des Toten zu drehen. Am Hinterkopf klaffte eine tiefe Wunde. Es war ein richtiges Loch. Der Arzt sah sich um, schaute auf den Boden. Diese Wunde passt nicht zu der Fläche hier. Hier ragt nichts Spitzes aus dem Boden. Der Teerüberzug über den Stein ist völlig glatt. Er muss von hinten erschlagen worden sein. Vielleicht mit einem Stein. Bei der Durchsuchung des Hauses von Herrn Kempe stellt sich fest, dass er eine Fälscherwerkstatt betrieb und offensichtlich die Bilder des Hittenseer Künstlerinnenbundes oft gefälscht hat. Und es finden sich auch Originale, die eigentlich Werner Gilde gehören. Damit stellt sich da auch eine Beziehung her. Aber die Frage ist ja, ob Werner Gilde, wenn ich die Stelle finde, wirklich eines natürlichen Todes gestorben ist. Und das ist er nämlich nicht. Rieder weckte sein Funktelefon. Er spielte kurz mit dem Gedanken, es einfach zu ignorieren. Wahrscheinlich war es Damp. Seit gestern Nachmittag hatte er dutzende Male versucht, ihn zu erreichen, aber Rieder war nie rangegangen. Der Anrufer war hartnäckig, das Telefon klingelte weiter. Rieder griff nach dem Handy mit geschlossenen Augen, wischte mit dem Daumen über den Bildschirm und meldete sich. »Krüger hier, habe ich Sie geweckt?« Der Greifswalder Rechtsmediziner war offenbar in Hochstimmung. Rieder öffnete die Augen und schaute kurz auf das Display seines Weckers. Es zeigte 7.25 Uhr. »Ist ja auch noch ziemlich früh.« »Ja, aber nur der frühe Vogel fängt den. Ich wollte Sie nicht warten lassen. Es gibt gute Nachrichten.« Rieder war sofort hellwach. »Gute Nachrichten? Das konnte nur heißen, dass Gilde nicht ermordet worden war.« »Toll«, rief er aus. »Ihr Inseldoc hatte recht, dieser Gilde ist eindeutig an Herzversagen gestorben.« »War ja auch alt genug«, meint Rieder. »Möselbeck ist ja nun wirklich ein guter und sachkündiger Arzt. Ich kann also die Akte schließen. Er freute sich schon auf die Gesichter von Martina Gilde und Richard Schlick. Sollten sich doch nun die Anwälte mit den streitsüchtigen Erben rumplagen.
Ja, man sollte aber nicht den Tag vor dem Abend loben, entgegnete Krüder.
Rieder stutzte. Was meinen Sie?
Ist schon richtig, Todesursache ist Herzversagen, aber gründlich war Ihr Dr. Möselbeck nicht. Ich dachte, Sie freuen sich mal wieder einen interessanten Fall auf dem Tisch zu haben. Ei mit dem Steiner schlagen wie Ihren Inselmaler ist ja keine Herausforderung, aber das hier.
Können Sie mal Klartext reden?
Das Stichwort heißt Leichenschau. Muss eigentlich bei jedem Todesfall gemacht werden. Okay, Herr Gilde war nicht eine 20-jährige Maid, die man sich selbst tot noch mal gern ansieht. Laut Unterlagen gab es eine Pflegestufe und der Mann war bettlägerig. Und natürlich war der Tod zu erwarten. Kommen Sie bitte zur Sache. Also wenn Dr. Möselbeck eine korrekte Leichenschau vorgenommen hätte, dann wären Ihnen an der Innenseite des linken Oberschenkels zwei parallele kleine Wunden aufgefallen. Außerdem muss die Haut angeschwollen und leicht blaufärbig geweht gewesen sein.
Wunden?
Ja, nichts Großes. Aber auch in kleinen Dingen kann man sterben.
Wie bitte?
Ein Schlangenbiss, Modell Kreuzotter, Vipera berus, giftig, aber eigentlich nicht tödlich.
Ein Schlangenbiss? Fragte Rieder ungläubig.
Dann wurde ihm bewusst, was Krüger noch gesagt hatte.
Aber wenn ihr Biss nicht tödlich ist, warum ist er dann gestorben?
Zu alt, zu herzkrank.
Möglicherweise war auch die Konzentration des Schlangengiftes sehr stark, weil das Tier lange nicht gebissen hatte.
Vielleicht war es gerade aus seiner Winterstarre erwiderte Krüger.
In der Literatur gibt es hier oben nur einen Fall mit gleichen Symptomen.
Eine 80-Jährige aus Bergen auf Rügen wurde in ihrem Garten auch von einer Kreuzotter gebissen und ist dann an Herzversagen gestorben.
Der Schreck, die Konzentration des Giftes.
Rieder versuchte in seinem Kopf sein Wissen über Schlangen abzurufen.
Aber ist es für Schlangen jetzt nicht zu kalt?
Krüger brummte ins Telefon. Hittensee lobt sich doch immer für die vielen Sonnenstunden, selbst jetzt im Frühjahr.
Es war ziemlich warm in den letzten Tagen. Und da sind sicher die Ersten schon aus ihren Löchern gekrochen.
Ja, das ist ja ein Schlag ins Kontor, meinte Rieder. Ich muss das erstmal verdauen.
Aber muss es denn Mord gewesen sein? Kann die Schlange nicht von selbst bei Gilde ins Bett gelangt sein?
Ich glaube kaum, sie wird nicht die Hauswand hochgeklettert sein oder sich die Tür aufgemacht haben. Da hat jemand nachgeholfen.
Wahrscheinlich mit Vorkenntnissen, stellt Rieder fest.
Naja, würde ich nicht mit Bestimmtheit sagen, entgegnete der Richtmediziner. Im Volksmund gilt der Biss der Kreuzotter als giftig und durchaus als tödlich, auch wenn das nicht so ganz stimmt.
Für Kinder und alte Menschen besteht eine gewisse Gefahr, aber für Sie und mich eigentlich nicht.
Manche merken zunächst nicht, dass sie gebissen worden sind.
Also Mord, da kenne ich mich nicht so gut aus. Vielleicht ist es auch Körperverletzung mit Todesfolge oder Totschlag.
Naja, egal.
Es ist jedenfalls Ihr Fall. Der Bericht geht Ihnen zu.
Viel Vergnügen damit.
Damit legte Krüger auf, Rieder schmiss sein Telefon ans Ende des Betts. Einfach zu Boden werfen, hatte er sich dann doch nicht getraut.
Es kommt einfach alles zusammen, dachte er bei sich.
Zwei unaufgeklärte Morde, die Rückkehr von Charlotte, seiner Lebensgefährtin, und eine unerwartete Vaterschaft.
Bis dahin.
Gut. Recht schönen Dank. Also, wenn Sie wissen wollen, wie man mit einer Schlange mordet, wer mit einer Schlange mordet, was Gudrun Witt damit zu tun hat, was Björn damit zu tun hat. Schwarzer Peter. Schönen Dank.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.